Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie sich alle zugeschaltet haben. Die umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Covid-19-Virus haben das soziale und wirtschaftliche Leben in Deutschland und in vielen anderen Ländern in weiten Teilen zum Stillstand gebracht. Universitäten, Schulen und Kitas sind geschlossen. Unternehmen wie Volkswagen und Daimler haben ihre Produktion eingestellt. Bundesweit ist im Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften zur Deckung des täglichen Bedarfs, ebenso wie Restaurants, behördlich die Öffnung untersagt. Covid-19 und die globalen politischen Maßnahmen zur Begrenzung der Infektionen stellen eine neuartige Kombination wirtschaftlicher Schocks dar, die sich mit der üblichen Klassifikation von Nachfrage- und Angebotsschocks nicht angemessen beschreiben lassen. Während die Produktionsausfälle, die wir im verarbeitenden Gewerbe sehen, relativ klar typische Angebotsschocks sind, ist die Lage bei Dienstleistern in der Gastronomie und Tourismus eine andere. Hier sind Produktionsfaktoren weiter vorhanden. Die Privathaushalte werden aber durch Beschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus gehindert, die Dienstleistungen tatsächlich nachzufragen. Wichtiger noch, da der Konsum dieser sozialen Dienstleistungen mit erhöhtem Infektionsrisiko einhergeht, ist ein Ziel der Politik zurzeit, die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen vorübergehend zu unterbinden. Insofern sind diese Bereiche weder einem typischen Angebotsschock noch einem typischen Nachfrageschock unterworfen. Damit unterscheidet sich die aktuelle Krise wesentlich von der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009 sowie der anschließenden Krise im Euroraum, die durch einen Einbruch der Nachfrage und des Vertrauens gekennzeichnet waren und in der es vor allem darum ging, Nachfrage und Vertrauen zu stabilisieren. In der aktuellen Situation ist es während dieser Natur des Schocks auch ausgesprochen schwierig, eine belastbare Prognose über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu erstellen. Eine der Schwierigkeiten ist auch, dass zurzeit die Maßnahmen zur Infektionseindämmung, wie die verordnete Schließung von Restaurants und Einzelhandel, sowie die Produktionsunterbrechung eigentlich die Konjunkturlage bestimmen. Um das richtig prognostizieren zu können, muss man jetzt nicht nur den Infektionsverlauf prognostizieren, sondern auch die Reaktion der Politik darauf. Deshalb haben eine Reihe von anderen Institutionen nur Szenarien veröffentlicht. Zum Teil waren dabei einige Horrorszenarien von einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um 20%. Wir haben einen anderen Ansatz gewählt. Wir haben Annahmen zugrunde gelegt, die plausibel sind, die aber einen gewissen Optimismus in den Annahmen schon drin haben. So gehen wir jetzt davon aus, für diese Prognose, ich weiß nicht, ob das so kommen wird, aber für die Prognose gehen wir davon aus, dass die Einschränkungen im öffentlichen Leben in Deutschland ab Anfang Mai langsam gelockert werden. Das heißt nicht, dass sie sofort aufgehoben werden, aber dass nach und nach Maßnahmen getroffen werden, dass Restaurants wieder öffnen können, Schulen und Kitas wieder betrieben werden. Für die anderen betroffenen Länder wie Italien, Frankreich, Spanien und die USA haben wir ähnliche, zum Teil aber zeitlich verschobene Verläufe angenommen. Hintergrund für diese doch halbwegs optimistische Annahme ist, dass sowohl in China als auch in Südkorea, aber auch in anderen asiatischen Ländern mit mehr und auch weniger drastischen Maßnahmen der Infektionsverlauf nach einigen Wochen unter Kontrolle gebracht worden ist und eigentlich fast alle stark betroffenen Länder inzwischen relativ drastische Maßnahmen auf den Weg gebracht worden sind. Deshalb ist aus unserer Sicht zu erwarten, dass mit diesen doch recht umfassenden Maßnahmen die jetzt schwerpunktmäßig betroffenen Länder es auch schaffen werden, eine Begrenzung der Infektionen zu erreichen. In gewisser Weise kann man sagen, dass die vorliegende Prognose damit eine Best-Case-Vorhersage ist, die ein effizientes, wenn auch notwendigerweise nicht immer optimales Handeln der Politik annimmt. Da natürlich nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Politik doch schwere Fehler macht oder dass sich die Ausbreitung des Virus deutlich dramatischer entwickelt als bislang angenommen, bestehen große Abwärtsrisiken. Also zum Beispiel, wenn wir gegenüber der Prognose eine verschärfte weltwirtschaftliche Abschwächung bekommen, kombiniert mit noch ausgeprägteren Bewegungs- und Produktionseinschränkungen für weitere Monate, dann wäre zum Beispiel der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts auch denkbar doppelt so stark wie das, was wir jetzt haben. Jetzt zu der Prognose an sich, nach der langen Vorrede. Wir gehen davon aus, dass wir nach einem doch noch recht stabilen ersten Quartal 2020 mit einem ganz kleinen Minus dann im zweiten Quartal einen dramatischen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts sehen werden. Allein im Quartalsvergleich geht nach unserer Prognose das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um rund 5% zurück. Dieser Einbruch setzt sich im dritten Quartal mit einem weiteren Minus fort und erst zum Jahresendquartal 2020 sehen wir eine leichte Besserung. Dann wird es in einigen Wirtschaftszweigen zu gewissen Nachholeffekten kommen. Nicht alle ausgefallene Wirtschaftsleistung wird allerdings nachgeholt werden können. Wer im April nicht im Restaurant oder im Kino war und zugleich selber Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit hatte, wird diesen Konsum im November nicht mehr nachholen. Für das Gesamtjahr 2020 sehen wir deshalb eine Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsproduktes um 4,0%. Dabei ist vor allem der Außenhandel mit einem Minus von 4,7%, die Ausrüstungsinvestitionen mit einem Minus von 4,4% und der Privatkonsum mit einem Minus von 2,0%, die zum Rückgang des Bruttoinlandsprodukts beitragen. Recht robust bleibt in unserer Prognose noch die Baukonjunktur und auch die Staatsausgaben stützen die Konjunktur. Wenn Sie in unsere Prognose gucken, werden Sie in der einen Tabelle in der Europaprognose ein Minus 4,4% finden. Das liegt daran, dass wir, wie in Deutschland üblich, die 4,0% einschließlich des positiven Kalendereffektes angeben. Wenn man diesen Kalendereffekt abzieht, bleibt es im internationalen Vergleich, sind wir dann bei minus 4,4%. Dieser Einbruch wird auch im kommenden Jahr nicht ganz aufgeholt. Wir rechnen für 2021 nur mit einem Plus von 2,3% bei der Wirtschaftsleistung. Das bedeutet, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland Ende 2021 immer noch unter dem Niveau vom Jahresbeginn 2020 liegen wird. Der tiefe Einbruch in der Wirtschaftsleistung wird auch Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen. Wie ich angekündigt habe, ist dies ein optimistisches Szenario, was wir haben. Und das zeigt sich vor allem an unserer Arbeitsmarktprognose. Wir gehen davon aus, dass Kurzarbeit sehr breit genutzt wird. Das ist gut, denn die Menschen in Kurzarbeit sind nicht arbeitslos und es besteht die Chance, dass die Jobs durch die Krise gerettet werden können. Während die Zahl der Arbeitslosen nach unserer Prognose im Jahresschnitt nur relativ leicht ansteigt, also erstmal 150.000 in diesem Jahr und nochmal 100.000 im nächsten Jahr, werden wir neue Rekorde bei der Kurzarbeit sehen. Wir erwarten, dass die Zahl der Kurzarbeiter und Kurzarbeiterinnen in den nächsten Monaten auf mehr als 4 Millionen steigen wird. Und darüber hinaus werden viele Unternehmen von interner Flexibilität wie dem Abbau von Arbeitszeitkonten Gebrauch machen. Das Arbeitsvolumen fällt so im laufenden Jahr um 2,8%. Um noch einmal die Zahl der Kurzarbeiter und Kurzarbeiterinnen einzuordnen, diese 4 Millionen, über 4 Millionen ist wirklich historisch einmalig. In der Krise von 2008, 2009, wo der Kurzarbeit eine ganz wichtige Rolle zugeschrieben war zur Stabilisierung der deutschen Wirtschaft, gab es am Höhepunkt der Krise gerade einmal 1,5 Millionen Kurzarbeiter. Das heißt, wir gehen von fast dreimal so viel Kurzarbeitern aus wie damals. Die Arbeitslosenquote wird nach unserer Prognose von 5,0% im Jahr 2019 auf 5,5% im Jahresdurchschnitt 2021 steigen. Aus dem Wirtschaftseinbruch folgen steigende Ausgaben durch Kurzarbeit und den Einbruch der Steuereinnahmen. Zudem hat die Bundesregierung eine Reihe von Unterstützungsprogrammen auf den Weg gebracht, die ebenfalls die öffentlichen Haushalte belasten werden. Dazu kommen auf Landesebene eine Reihe von Programmen. Bislang sind diese Programme oft noch nicht im Detail absehbar. Wenn Sie zum Beispiel in den Nachtragshaushalt gucken des Bundes, da sind noch nicht alle Ausgaben verplant. In unserer Prognose haben wir deshalb die absehbare Kurzarbeit eingestellt, allerdings noch nicht alle anderen Programme wie die Soforthilfe für die Selbstständigen, weil dort aus unserer Sicht noch nicht klar ist, wie die genutzt wird. Ohne diese Sofortzuschüsse für Kleinunternehmen und Selbstständige, sowie die weiteren nicht spezifizierten Ausgaben wie die Unterstützung von Familien, bei denen ein Elternteil nur durch die Kinderbetreuung Verdienstausfälle hat, rechnen wir für 2020 mit einem Defizit von etwa 93 Milliarden Euro oder 2,8% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist eine massive Verschlechterung gegenüber dem letzten Jahr. Wenn man die Maßnahmen wie die Soforthilfe mit einrechnet, was wir wirklich jetzt nur über eine Pi-mal-Daumen-Abschätzung machen könnten, dann dürfte das Defizit, das gesamtstaatliche Defizit im laufenden Jahr etwa 5% des Bruttoinlandsproduktes erreichen. Auch das wäre seit der Finanzkrise der höchste Wert. Für 2021 gehen wir von einer leichten Verbesserung der öffentlichen Finanzen aus, aber wir rechnen immer noch mit einem Defizit von 2,4% des Bruttoinlandsprodukts. Lassen Sie mich jetzt zum Abschluss noch ein paar Worte zur Wirtschaftspolitik sagen. Um die Krise mit möglichst geringen Folgen für die Wirtschaft zu überstehen, sind drei Arten von wirtschaftspolitischen Maßnahmen schnell und entschieden notwendig. Erstens muss Liquidität und Solvenz von privaten Haushalten, Unternehmen und Staaten in der Eurozone gesichert werden. Zweitens muss die Wirtschaftspolitik Erwartungen auf eine zügige Erholung nach Rücknahme der Eindämmungsmaßnahmen schaffen, damit die Jobs nicht abgebaut werden. Und drittens muss die Wirtschaftspolitik nach Abklingen der Krise die Konjunktur ankurbeln, um die Wirtschaft wieder auf einen hohen Wachstumspfad zu bringen. Die Bundesregierung hat mit den seit dem 13. März vorgestellten Maßnahmen und dem in der vergangenen Woche verabschiedeten Nachtragshaushalt im Vergleich zu früheren Abschwüngen und Krisen erfreulich schnell, entschieden und zielgerichtet reagiert. Wir haben an den bisher verabschiedeten Maßnahmen wenig auszusetzen. Die Maßnahmen dürften bereits einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Liquidität und Solvenz von Haushalten und Unternehmen leisten, wie man unter anderem daran sieht, wie viele Anträge auf Kurzarbeit schon eingegangen sind und wie schnell das jetzt auch bearbeitet wird. Bei der Sicherung der Liquidität der Euro-Staaten gibt es allerdings noch Handlungsbedarf. wie auch bei der Stabilisierung der Erwartungen über die ganz kurze Frist hinaus. Was bleibt also noch zu tun? Ich fange einmal mit der europäischen Ebene an und komme danach nochmal zur Frage, was in Deutschland zu tun ist. In Europa gibt es Anzeichen, dass der Einbruch der Wirtschaftsleistung die Risikoprämien für einige besonders betroffene Länder mit ohnehin hohem Schuldenstand in die Höhe treibt und dadurch diese Staaten in Liquiditäts- und am Ende Insolvenzprobleme geraten könnten. Hier ist ein schnelles und unmissverständliches Signal der Regierung der Euro-Länder notwendig. Das von der EZB am 18. März angekündigte Wertpapierkaufprogramm, Pandemic Emergency Purchasing Program, kurz PEPP, mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Darüber hinaus sollten die Regierungen des Euroraums in einem gewissen Umfang Schulden gemeinsam über sogenannte Corona-Bonds aufnehmen, um einen Teil der Kosten des Gesundheitssystems, der finanziellen Überbrückung und der nachgelagerten Anregung der Konjunktur zu bewerkstelligen. Dafür erscheint uns zunächst ein Volumen von 1.000 Milliarden Euro sinnvoll. Gemeinsame Anstrengungen zur Überwindung der Eurokrise sind auch notwendig, um Vertrauen und Kooperation zu stärken für eine schnelle Wiederbelebung grenzüberschreitender Lieferketten. Ein beträchtlicher Fall der Produktionsausfälle in Deutschland hat inzwischen mit fehlenden Teilen aus Spanien und Italien zu tun und nicht aus China. Das liegt daran, dass für die innereuropäischen Lieferungen Just-in-Time-Lieferungen eingeplant waren, aus China nicht. Kommen wir kurz noch zu Deutschland, was hier noch zu tun ist. Wie gesagt, die Bundesregierung hat schon sehr viel Richtiges und Gutes auf den Weg gebracht. Es bleibt aber eine Lücke für Unternehmen zwischen den Kleinunternehmen, die Soforthilfe kriegen können, und den großen Unternehmen mit Sicherheiten, die für KfW-Kredite in Frage kommen. Also Beispiel hier ist für die nicht abgedeckt sind, ist zum Beispiel ein Busunternehmer mit 15 Angestellten, aber ohne große Sicherheiten. Diese Unternehmen in der Mitte haben keine Sicherheiten, oft wenig Reserven, und die Hausbanken sind jetzt nicht bereit, auch die 10% oder 20% Risiko zu übernehmen. Hier muss aus unserer Sicht die Bundesregierung nochmal nachlegen. Eine Lücke besteht auch bei den Einkommen von Menschen in Kurzarbeit. Wenn wir von 4 Millionen oder sogar mehr Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeitern ausgehen, dann belastet das die verfügbaren Einkommen der Haushalte und damit in zweiter Runde auch den Konsum. Viele der betroffenen Personen in der Gastronomie und im Einzelhandel gehören zu Geringverdienern. Zwar wurde mit dem erleichterten Zugang zu Grundsicherung für Arbeitssuchende und dem Kinderzuschlag eine ergänzende Möglichkeit zur Aufstockung von Einkommen von den Menschen in Kurzarbeit geschaffen, aber das schafft unnötigen Verwaltungsaufwand und ist mit einem Stigma behaftet. Deshalb wäre es einfacher und sinnvoller, zum einen in der aktuellen Krise das Kurzarbeitergeld aufzustocken, möglicherweise vor allem für untere Einkommen, zum anderen temporär das Arbeitslosengeld 1 zu erhöhen. Darüber hinaus sollte darüber nachgedacht werden, wie man dafür sorgt, dass die Auftragbücher der Unternehmen gut gefüllt bleiben, sodass diese auf eine schnelle Erholung der Absätze vertrauen können. Hier könnten wir uns etwa Abwrackprämien beim Ersatz von alten Verbrennern durch neue E-Autos vorstellen, eventuell mit Extraprämien, wenn der Vertrag noch in den nächsten Wochen abgeschlossen wird, ebenso wie Programme zum Ausbau von ÖPNV mit Elektrobussen. Für die besonders betroffenen Dienstleister in der Gastronomie und Tourismus könnte man für eine beschränkte Zeit nach der Krise die Mehrwertsteuer auf Null setzen. Das würde dort helfen, die Verluste aus der Krisenzeit auszugleichen. Auch könnte man über Konsumgutscheine für bestimmte Bereiche nachdenken. Ich belasse es erstmal damit und freue mich auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank.